eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Es ist ganz überwiegend klinisch gesteuert. Es gibt viele Versuche, Biomarker anzuschauen, die klassischen NfL, GFAP. Aber ich glaube, die ehrliche Antwort ist, im Moment therapieren wir, also die Intensität und die Dauer der Immuntherapie ist eine rein klinische Entscheidung im Moment.
Ja, das ist die Stimme von Frank Leipold, unserem heutigen Experten zum Thema Autoimmunenzephalitis. Ein noch relativ junges Teilgebiet in der Neuroimmunologie, das aber aufgrund vieler neuer Erkenntnisse in den letzten Jahren sicher zu den spannendsten Themen in der gesamten Neurologie zählt. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Neurologie am Bergmannsheil in Bochum, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Professor Frank Leipold ist Oberarzt und Arbeitsgruppenleiter an der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit autoantikörpervermittelten Erkrankungen und hat durch eine Vielzahl von Publikationen zu diesem Thema großen Anteil an unserem derzeitigen Verständnis dieser Erkrankungen. Frank Leipold war außerdem Fellow bei Professor Josef Dalmau in Barcelona, den man durchaus als Entdecker wichtiger Autoimmunenzephalitis bezeichnen kann. Als Facharzt für Neurologie und Labormedizin besitzt er nicht nur die klinische, sondern auch die diagnostische und labormedizinische Expertise für diese neuen Krankheitsbilder. Also genau der richtige Gesprächspartner für alle wichtigen und interessanten Fragen zum Thema Autoimmunenzephalitis. Hallo Herr Leipold, schön, dass Sie heute dabei sind. Nett, dass Sie zum Thema Autoimmunenzephalitiden Stellung nehmen. Freue mich, dass Sie da sind.
Danke, Herr Meurer. Große Freude, große Ehre. Zu dem Thema immer, jederzeit.
Habe ich mir gedacht. Im Prinzip ist das ja noch ein recht neues Krankheitsbild, die Autoimmunenzephalitiden. Wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass man die entdeckt hat?
Ja und nein. Neu vielleicht in dem Verständnis, was wir davon haben, aber es ist natürlich klar, wie viele Erkrankungen gar nicht so neu, gibt es lange schon. Kann man jetzt überlegen, wo man anfängt. Fangen wir an bei der Enzephalitis lethargica oder anderen Geschichten oder fangen wir da an, wo wir angefangen haben, diese Erkrankung zu verstehen? Das glaube ich, am wenigsten uns allen klar ist, es, wie sehr diese Erkrankungen ja aus dem Kontext der Tumorimmunologie heraus entdeckt wurden. Was ja primär daran liegt, dass in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die ersten klinischen Assoziationen zwischen limbischen Enzephalitiden und Tumoren gefunden wurden und dann gefolgt 80er Jahre die ersten Autoantikörper in dem Mekka der paraneoplastischen Erkrankungen im Sloan Memorial Kettering Center in New York. Seth Gauss und andere Hu-Antikörper, die ja jeder kennt, beschrieben. Und aus dem Kontext entstand dann das Verständnis, dass das alles bösartige, nicht therapierbare, paraneoplastische Erkrankungen sind. Und ich glaube, dass deswegen die alle das Gefühl haben, es ist eine neue Erkrankung, ist, weil dann in den 10er Jahren dieses Jahrtausends die Entdeckung NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, wenn man so möchte, auch getriggert und zeitgleich zu Dingen wie Aquaporin-4-Antikörpern, wo man das quasi dann aus dieser ganzen Forschungsebene und der klinischen Erkenntnis, dass da noch ein Eisberg unten an der Spitze dranhängt, ja, also das ist quasi diese Autoantikörper vermittelten Enzephalitiden mit Antikörpern gegen Oberflächenantigene und bekannteste Vertreter NMDA und LG1-Enzephalitis, dass die sogar viel häufiger sind und dass die eben mitnichten immer Tumor assoziiert sind oder dass die mitnichten immer schlecht behandelbar sind. Und da in diesem Kontext und Zeitstrahl, den ich hier kurz aufgemalt habe, muss man diese Erkrankung so ein bisschen einordnen. Und ja, NMDA kennen wir jetzt seit, wenn man so möchte, 2007, 2008, 2009, also 15 Jahre ungefähr, etwas mehr.
Schon ein bisschen länger, aber natürlich irgendwie auch im Kontext durchaus was Neues, Aufregendes. Aber diese Unterscheidung, letztlich paraneoplastisch, Oberflächenantigene, also ohne Neoplasie, das ist schon was sich auch in der Klinik jetzt etabliert hat, oder?
100%, ganz klar. Also eine der paradigmatischen Unterschiede, Unterscheidungen, die man treffen muss. Sie haben es eben gesagt, auch also die Antikörper gegen intrazelluläre Antigene, HU, JO, RI, CV2, CRMP5, ja, diese paraneoplastischen Antikörper, die man oft als Panel bestimmt. Der gemeinsame Nenner ist, dass das, wie der Name schon sagt, Antigene sind, die im Zellinneren sind, wo die Autoantikörper gar nicht so hinkommen. Und am Ende ist es ein immunologisches Epiphänomen, was eine T- T-zelluläre Immunreaktion gegen neuronales Gewebe darstellt als, wenn man so möchte, Friendly Fire, eine eigentlich gegen einen Tumor gerichteten Autoimmunität, die eben T-Zell vermittelt ist und dass T-Zellen eine Rolle bei Tumoren spielen, weiß jeder Mensch spätestens, seitdem wir Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapien und KT-Zelltherapien und alles Mögliche einsetzen, genau in dem Sinne. Und so ist diese intrazelluläre Antikörpergruppe zu wahrzunehmen, sind in der Regel, sind oft ältere Patienten, die haben eigentlich immer Tumoren. Sie haben eigentlich meistens ein sehr schlechtes Ansprechen auf Immuntherapie. Die Antikörper sind immer sehr gut nachweisbar, aber sind gleichzeitig auch nicht das, was die Erkrankung treibt und deswegen nicht im Fokus der Therapie. Und auf der anderen Seite dieser Gruppe sind dann die Antikörper gegen oberflächliche Antigene, zum Beispiel Rezeptoren oder auch andere Bestandteile von Synapsen, wo eine Autoimmunität gegen entsteht und diese Antikörper dann direkt, manchmal über Quervernetzung und Internalisierung, manchmal auch über blockierende Eigenschaften, dieses Zielantigen in seiner Funktion stört. Und dementsprechend, wenn sie einen Antikörper loswerden im ZNS, im systemischen Compartment, wird die Erkrankung besser. Und die sind oft, nicht immer, aber oft deutlich besser therapieresponsibel aus diesem Grund. Deswegen sind diese beiden Unterscheidungen, intrazellulär versus Oberfläche, nach wie vor eine der wichtigsten Dinge, die wir machen, sowohl bei Nachweismethode als auch bei Tumorassoziation, als auch bei klinischem Phänotyp und Prognose.
Ich würde mich auch ganz gerne auf diese Erkrankungsgruppe erstmal konzentrieren, auf die Oberflächenproteine, also die Autoimmunenzephalitiden. Hat das eine etwas andere Alterspräferenz als die paraneoplastischen? Sind die jünger, die Patienten, oder kann man das so nicht sagen?
Doch, kann man sagen, ganz klar. Man könnte eher sagen, die Erkrankungsgruppe ist keine Einheit. Ne? Also die Autoimmunenzephalitis an sich ist eine Schublade. Da sind die ganzen einzelnen Untergruppen drin. Und sobald man anfängt, antikörperdefinierte Untergruppen zu bilden, werden sie in sich gesehen homogener. Sowohl bezogen auf Epidemiologie als auch Pathophysiologie ansprechen. Und deswegen muss man das oft auf die Antikörper bezogen beantworten. Also die größte Gruppe, NMDA, kann in jedem Alter auftreten, aber präferenziell im jungen Erwachsenenalter und im Kindesalter und mehr Frauen als Männer. Ähnlich wie die MOGAD, die Intanteilen auch, also die Enzephalitis mit MOG-Antikörpern. MOG-Antikörper können vieles machen, können wir gleich noch drüber reden, die auch eher früh manifest ist. Und dann gibt's andere in der Gruppe, wie die Caspar-2-Enzephalitis. Sehr außergewöhnliche Erkrankung aus vielen Gründen und gerade auch epidemiologisch, weil sie primär Männer betrifft, fast ausschließlich Männer und fast ausschließlich alte Männer. Also eine ganz ungewöhnliche Epidemiologie für Autoimmunerkrankung. Und da gibt es so Varianten, die dazwischen liegen. Die LGI1-Enzephalitis sind alte Männer und Frauen in gleichem Maße, so um die 65 ist das mediane Alter. Also die ehrliche Antwort ist, kann in jedem Alter auftreten. Und je nach Antikörper gibt es unterschiedliche Altersmanifestationen und Geschlechterprädispositionen.
Sie hatten schon gesagt, es ist letztlich heterogen, aber gibt es irgendwie so Trigger, wo man an diese Krankheitsbilder denken sollte und was auch zur Diagnostik dann in die Richtung führen sollte?
Trigger im Sinne Pathophysiologie kennen wir nicht. Man kann über Virusenzephalitiden reden und auch über manche genetische Prädispositionen. Letztlich bei Red Flags, ja, das ist der zweite Teil der Frage, es gibt so ein paar Hochrisikosyndrome, so kann man es, glaube ich, sagen. Und am besten beschrieben und bekannt. Und das erste, woran unsere Hörer wahrscheinlich auch denken, sind die limbischen Enzephalitiden, also die Kombination aus Gedächtnisstörungen, psychiatrischen Auffälligkeiten, epileptischen Anfällen und fakultativ autonomen Störungen als klinisches Syndrom. Da muss man an sowas denken. Da können dann LG1, Caspar-2, AMPA-Antikörper dahinter stecken. Das klinische Syndrom der NMDA-Rezeptorenzephalitis, das ist eigentlich auch gut bekannt mittlerweile, glaube ich, und auch gar nicht so leicht zu übersehen, weil es in der Regel ja eine Enzephalitis, eine globale plus Bewegungsstörung ist. Das ist ja auch keine so häufige Kombination. Aber jeder, der eine klinische Enzephalitis, Anfälle, globale Enzephalopathie plus ungewöhnliche Bewegungsstörung hat und dann vielleicht noch jung ist, da sollte man an sowas denken. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere bekannte Syndrome, beispielsweise auch Opsoklonus, Myoklonus-Syndrome oder auch Stiff-Person oder die Maximalvariante, die PERM, progressive Enzephalomyelitis mit Rigidität und Myoklonien-Syndrom. Das sind dann wiedererkennbare Syndrome, die letztlich Hochrisikosyndrome sind. Das heißt nicht, dass nicht auch mal eine Autoimmunenzephalitis wie eine Enzephalopathie mit nicht gut sichtbaren Anfällen anhergehen kann, aber jetzt war die Frage, ob es häufige Red Flags gibt, und das sind diese klassischen Hochrisikosyndrome, wo ich eben so ein paar relativ rasch aufgezählt habe.
Würden Sie denn sagen, dass eine klinische Diagnose überhaupt möglich ist, oder braucht man letztlich doch dann immer eigentlich irgendwo die Laborkonfirmation durch die Antikörperdiagnostik?
Ich glaube, die gesicherte Diagnose ist eigentlich nur mit den Antikörpern möglich. Die wahrscheinliche Diagnose schon auch klinisch.
Und das, also ist es schon wahrscheinlich auch sinnvoll, sich mit den einzelnen, sagen wir mal, Antikörpersyndromen auseinanderzusetzen, dass man eben auch diese Red Flags irgendwo klinisch, sagen wir mal, auf dem Schirm hat und dann eben auch an die Antikörperdiagnostik überhaupt erst denkt, wahrscheinlich.
Unbedingt. Und auch bereit ist manchmal zu sagen, das ist jetzt ein Syndrom, das passt mir überhaupt nicht, hier muss ich jetzt nicht die gesamte Antikörperlatte diagnostisch durchkreuzen. Das ist ja das gegenteilige Problem, ne? Aber das gibt's durchaus auch. Aber ja, Klinik führt, man erkennt die Syndrome, Vigilanz ist wichtig. Es gibt so ein paar, vielleicht doch ganz kurz, Syndrome, die wirklich schwer zu sehen sind, wo man einfach dran denken muss. Mhm. Eins, die langsam über Monate progrediente Gedächtnisstörung ohne viel andere Symptome kann auch mal Ausdruck einer LG1-Enzephalitis sein. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Die haben dann nicht immer sichtbare fazio-brachio-dystone Anfälle, also plötzlich auftretende, mehrmals tägliche einseitige Zuckung. Das ist nicht immer da. Und die haben auch nicht immer epileptische Krummal-Anfälle und auch nicht immer schwere psychiatrische Störungen dabei, vielleicht ein bisschen Depression. Und jetzt wird's gemein, 10% der Kohorte hat weder MRT noch Liquorauffälligkeiten. Mhm. Das heißt, da muss man manchmal dran denken, Demenzsprechstunde ist das Thema, oder ein anderes Syndrom, wie zum Beispiel eben genannt, die Caspar-2-Enzephalitis, der alte Mann mit einer ungewöhnlichen Bewegungsstörung, mit Myoklonien und komischen Schmerzen in den Beinen, kleinfaserartigen, neuropathieartigen Schmerzen, mit ein bisschen Gedächtnisstörung. Auch sowas kann mal eine Caspar-2-Erkrankung sein. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mal ein paar Beispiele, wo schwer ist, gezeigt. Das heißt nicht, dass man nihilistisch werden sollte, was die klinische Kategorisierung und Diagnostik angehen sollte. Gegenteil, es ist äußerst wichtig. Aber es gibt natürlich auch ein paar schwer zu findende Ausnahmen, und irgendwo muss man den Mittelweg finden bei der Diagnostik.
Aber Sie hatten es eben schon angesprochen, das ist ja auch häufig das, was gefragt wird. Wie sieht denn so ein typischer MRT-Befund aus? Also was sieht man im MRT bei den Erkrankungen?
Muss man auch ein bisschen wieder zwischen Antikörpern differenzieren. Ja, da kommen wir wieder zu einer Heterogenität und antikörperdefinierten Homogenität. Bei der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis gibt es ihn nicht, den klassischen MRT-Befund. Ja, das ist eher charakterisiert als nicht auffällig oder unspezifisch auffällig. Nur ein ganz kleiner Teil, 3-4%, aktuelle Arbeiten von Carsten Fink und Kollegen, hat überhaupt eine Temporallappenauffälligkeit. Und jetzt gehen wir in die andere Gruppe, die LG1-Enzephalitis, also Beispiel einer limbischen Enzephalitis. Da haben eben 90% einseitige und um bei 80% beidseitige temporomesiale T2-Hyperintensitäten, ohne Kontrastbildanreicherung, ohne Diffusionsminderung und eben streng auf den mesialen Temporallappen beschränkt, nicht frontobasal, nirgendwo anders. Und das sind so die beiden pathognomonischen Befunde, glaube ich.
In welcher Sequenz sieht man die am besten? Flair oder?
Flair, genau. Klar, Tier 2 ist etwas schwieriger, aber eigentlich auch, ne? Also koronare Flair-Darstellung ist eigentlich die schönste Art und Weise, das zu sehen. Ne?
Und wie sieht der Liquor aus? Also Sie sagten, das kann ja auch durchaus negativ sein, aber was würde man typischerweise erwarten?
Eine einfache Regel wäre vielleicht, je akuter die Erkrankung, desto inflammatorischer. Also die akuten NMDA, AMPA-Enzephalitiden, da haben sie einfach eine Zellzahlerhöhung, eine Liquorpleozytose. Die ist in der Regel unter 100. Die kann selten auch mal so 200-300 sein, habe ich auch schon gesehen, aber in aller Regel unter 100. Und Banden in 40-50% maximal der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis-Fälle. Also das Fehlen von Banden schließt es nicht aus. Anders bei den superakut schleichenden, ja, der Aiglon 5, der LG1-Enzephalitis, da haben sie eben in der Regel keinen auffälligen Liquor. Normale Zellzahl und vielleicht ein Hauch erhöhte Proteine. Ein bisschen demütig wird man dann, wenn man das Ganze wirklich molekular anschaut, was sie jetzt kürzlich in Brain publiziert haben. Sie finden zwar bei den LG1-Patienten keine Zellen, also in unserer klassischen Liquor-Analytik. Wenn sie die aber genau molekular anschauen, dann ist ein großer Teil dieser Zellen sind B-Zellen und die sind alle LG1-spezifische Antikörperproduzenten. Mhm. Das zeigt nur, dass wir mit unserer klassischen Liquordiagnostik auch nicht immer alles sehen. Ne?
Aber das heißt so, die zumindest Mikropäozytose ist schon was, was man finden kann bei den Erkrankungen. Ist das EEG hilfreich? Also kann man da irgendwas mit machen in der Diagnostik?
Das Gesamt, also die intratikale Synthese, das EEG meinen Sie?
Das EEG, also die Enzephalographie.
Entschuldigen Sie.
Ja.
Ja. Ja, also ich benutze es relativ viel eher als negative Prädiktion. Also das völlig normale EEG schließt eigentlich eine Enzephalitis weitgehend aus. Ich kenne eigentlich keine Enzephalitiden, wo sie ein völlig normales EEG haben. Und das ist ja gerade in der Abgrenzung, wo wir manchmal, wir haben psychiatrische Erkrankungen, da kann das manchmal sehr hilfreich sein. Es gibt keine wirklich guten, positiven Diagnostika im EEG. Die einzige Ausnahme wahrscheinlich bei schwerkranken, intensiv behandelten NMDA-Enzephalitiden, können Sie mal etwas haben, was sich Diffuse Delta Brush nennt. So ein langsames Delta im EEG mit überlagertem Beta nur auf den negativen Spitzen vom Delta. Aber das ist etwas, was spezifisch ist, aber selten.
Gut, und dann muss ich natürlich nach der Autoantikörperdiagnostik fragen. Also was
hatte ich befürchtet.
Das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so unkomplex, das zu beantworten, die Frage, aber wie mache ich es denn am besten? Also was empfehlen Sie aus Ihrer Erfahrung? Wie sollte man, wenn man den Verdacht hat, dann vorgehen? Welche Materialien schickt man ein? Wohin schickt man sie? Was ist sinnvoll? Also Sie sagten ja schon, die Tendenz ist heutzutage viel anzukreuzen, auch wenn es klinisch überhaupt nicht so typisch ist. Aber vielleicht kann man ja irgendwie Tipps geben, wie man das rationaler macht.
Die Klinik, das MR, der Basis-Liquorbefund zusammen gibt schon einen relativ guten Anhalt, wie hoch die Vortestwahrscheinlichkeit, die A priori-Wahrscheinlichkeit ist. Ja? Ich will nochmal zwei Beispiele aufziehen. Also der Patient mit einer akuten Psychose, der ein völlig normales Basis-Liquor hat, relativ jung ist und der normales EEG hat und normales MRT, hat wahrscheinlich eine extrem niedrige A priori-Chance, eine Enzephalitis zu haben. Kriegt dann noch in der Regel häufig ein komplettes Autoantikörperpanel. Anders ist der Patient mit globaler Enzephalopathie plötzlich aufgetreten, zündlicher Liquor, epileptische Anfälle, vielleicht sogar Temporalabbaufälligkeit im MRT. Im letzten Fall würde ich doch alle Antikörper testen, die ich habe, als große Panel-Untersuchung. Im ersten Fall würde ich entweder gar keinen Antikörper testen oder wenn ich sage, da ist doch irgendwas faul, mache ich vielleicht eine kleine Auswahl nur der Antikörper, die überhaupt das Syndrom erklären können, statt der ganz großen Putsche. Das gesagt, macht das jetzt wieder schwer. Ich plädiere auch dafür eine gute klinische Einschätzung. Wenn ich teste, dann teste ich in der Regel Liquor und Serum, weil für jeden Antikörper unterschiedlich ist, in welchem Material der sensitiver und spezifischer ist. Dann suche ich mir ein Labor, von dem ich weiß, dass es quasi die richtigen Gruppierungen von Antikörpertestungen durchführt. Ich wiederhole das nicht 20 Mal, sondern wirklich nur einmal und richtig. Und ich versuche bei ganz atypischen Syndromen eben nicht immer gleich das gesamte Panel durchzuführen, sondern vielleicht gezielt. Ich hatte eben ein Beispiel gebracht, der Patient in der Demenzsprechstunde, der sonst nichts hat, da schadet es nichts, LG1-Antikörper im Serum mitzumachen. Da muss man aber auch nicht das große Panel komplett machen. Das gesagt, glaube ich, kommen unglaublich viele Fragen und es gibt keine perfekte Antwort darauf. Es ist so ähnlich wie der Genetik. Ja? Man hat einfach schwierige diagnostische Situation.
Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal nachhaken. Also zum Beispiel bei MOC-Antikörpern sagt man ja, wenn das so in Bereichen von 1 zu 10 ist, kann man das wahrscheinlich als unspezifisch abtun. Gibt es denn da auch bei den, sagen wir mal, Enzephalitis-Antikörpern irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das ist relevanter oder ist es generell positiv-positiv?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Nein, nicht generell positiv-positiv. Das Problem ist, dass wir unterschiedliche Testsysteme einsetzen und nicht immer alle Testsysteme kombiniert werden. Wenn Sie alle Testsysteme, die es gibt, kombinieren, kriegen Sie eigentlich eine sehr klare Aussage bei jedem Patienten raus. Wenn Sie aber zum Beispiel nur mit einem zellbasierten Testsystem Serum untersuchen, finden Sie bei einer ganzen Reihe von gesunden niedrig-titrigen Antikörper gegen Caspar-2. Und das ist dann in dem Fall eben unspezifisch. Aber die finden Sie nur im Serum. Wenn Sie die im Leak vorfinden, ist es sehr spezifisch. Gleichzeitig ist es so, dass es bei anderen Antikörpern, LG1, mit den häufig eingesetzten kommerziellen Testsystemen, im Blut sehr viel sensitiver ist, also im Serum, als im Liquor, was an den Testmethoden liegt. Was ich damit sagen will, ist, auch da muss man leider differenziert damit umgehen. Auch es gibt ein paar allgemeine Plätze, die man sagen kann, Liquorbefunde sind immer spezifischer als Blutbefunde. Ausnahme sensitiver im Serum sind MOC und LG1-Antikörper. Und wann immer ich ein klinisches Syndrom habe, also irgendwie nichts in meinem Antikörper passt, sollte ich das bitte unbedingt hinterfragen, nachtesten, rückfragen, anderes Labor anschauen und vielleicht überlegen, ob das ein unspezifischer Befund sein kann, bevor ich alle Konsequenzen draus ziehe.
Ja, und das bringt uns dann, wenn wir positive Antikörper haben, dann auch zur Frage, wie therapieren wir es am besten? Also wie geht man vor, wenn man, gibt es da auch unterschiedliche Strategien oder ist es relativ gleich dann von Enzephalitis zu Enzephalitis?
Ich glaube, man kann sagen, dass bei den meisten antikörpervermittelten Erkrankungen wir ja in der Basistherapie zumindest die gleichen Ansätze haben. Mhm. Wir machen die IV-Methylprednisolon-Therapie plus Plasma-Austausch-Verfahren, Plasma-Immunadsorption und oder Immunglobuline in unterschiedlichen Kombinationen.
Gibt es denn da einen Vorteil für das eine oder das andere? Oder würden Sie generell sagen, man fängt mit Cortison an und überlegt dann erst im Verlauf, wie man weitermacht?
Also man fängt mit Cortison an, kann man glaube ich sagen, und spätestens da wird es dann eine Einzelmeinung. Ja, es gibt keine verbindlichen Regeln, es gibt auch keine verbindlichen Leitlinien. Wir geben bei akuten Erkrankungen, plasmapheresieren wir bei Patienten, die eher subakut sind und wir Immunglobuline geben wollen, machen wir eher das. Da gibt es keine vergleichenden Arbeiten.
Wobei mich natürlich trotzdem interessieren würde, ich meine, wir haben es klar mit autoantikörpervermittelnden Erkrankungen zu tun. Steroide, klar, hilft natürlich bei vielen entzündlichen Erkrankungen, aber ist es nicht sinnvoller, man will gleich auf Plasmapheresis, Immunabsorption in so einem Fall gehen? Oder kann man das nicht so sagen?
Kann man nicht so sagen. Beispiel LG1, ja, super steroidresponsiv, fantastisch.
Okay.
Die epileptischen Anfälle hören quasi sofort auf. Wenn man dann kognitive Störungen hat, muss man wahrscheinlich mehr machen. Immunglobuline wirken schlechter als das. Es gibt sogar eine kleine randomisierte Studie in dem Kontext. Das ist bei NMDR wahrscheinlich gänzlich anders. Da macht es wahrscheinlich Sinn, Plasmapherese eher zu machen. Es ist, glaube ich, leider auch nicht immer gleich zu beantworten. Was ich eher denke, und das teile ich mit vielen Experten, da gibt es aber auch noch keinen globalen Konsens, glaube ich, ist, dass wir bei vielen dieser Erkrankungen eine frühe Rituximab-Intervention diskutieren. Mhm. Das heißt, schon innerhalb der ersten 2 Wochen wirklich auch über die Rituximab-Gabe diskutieren bei Leuten, die nicht sehr, sehr rasch ansprechen. Gerade bei den akuten Erkrankungen, NMDA etc. Das ist wahrscheinlich rückfallsvermeidend. Ob man das jetzt ewig fortführen muss, wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich reicht eine relativ kurze Behandlung. Aber die frühe Behandlung gibt es eher einen Konsens für, wenn auch keine verbindliche Leitlinie bisher.
Also das heißt, wenn es auf das Thema Rituximab geht, würden Sie sagen, frühe, konsequente B-Zell-Repletion ist gut. Aber Sie sagten, man muss das nicht ewig fortsetzen. Also das heißt, Man kann aufhören dann irgendwann. Was hieße das für die Praxis? Also wie sollte man dann vorgehen nach 2 Infusionen oder nach der ersten schon?
Auch da etwas unterschiedlich zwischen Syndromen. Bei der NMDA-Enzephalitis würde ich 1 bis maximal 2 Infusionen machen. Mhm. Bei der LG1-Enzephalitis und Caspar 2, bei etwas chronischen Varianten, kann man auch mal über, ich sag, 18 Monate Rituximab und dann aufhören nachdenken. Gibt's aber keine endgültige Evidenz. Aber es gibt Zeichen, dass manche Patienten, dass es bei vielen Patienten ausreicht, eine relativ kurze Therapie zu machen.
Also das heißt, so Schemata wie bei der MS, wo man letztlich dauerhaft alle halbe Jahre therapiert, ist bei diesen Erkrankungsbildern nicht unbedingt notwendig.
Eher nicht. Genau. Es mag Fälle geben, wo das sinnvoll ist, aber eher nicht.
Gibt es denn irgendwelche Marker, wo man sagt, das ist jetzt eher, sagen wir mal, was, wo man weitermachen sollte? Also zum Beispiel, wenn die kognitiven Störungen noch nicht weg sind, dass man dann doch etwas, kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen. Ne?
Eine der großen Herausforderungen, die wir haben, ist so ganz überwiegend klinisch gesteuert. Es gibt viele Versuche, Biomarker anzuschauen, die klassischen NFL, GFAP. Aber ich glaube, die ehrliche Antwort ist, im Moment therapieren wir Also die Intensität und die Dauer der Immuntherapie ist eine rein klinische Entscheidung im Moment.
Aber Ihre Empfehlung wäre auch jetzt nicht unbedingt die Dauer ad ultima auszudehnen. Ja.
Ja, ja.
Gibt es denn irgendwelche neuen Konzepte, wo man sagt, da ist oder ist Rituximab im Moment eigentlich so der Weisheit letzter Schluss da? Oder gibt es noch irgendwas am Horizont, wo Sie sagen, das könnte eventuell besser sein, zielgerichteter?
Also es gibt Studien, die laufen, dem wir auch teilweise teilnehmen. IL-6-Blockade beispielsweise, sowohl bei der AE als auch bei der MOGAD wird untersucht. Gute rationale Ergebnisse werden wir sehen. Es gibt eine große Studie, die auch vom Generate-Netzwerk organisiert wird. PI ist Christian Geis, wo wir versuchen, bei ganz schweren Erkrankungen nach Rituximab noch das Bortezomib als selektiven plasmazell-depletierende Agens verumständlich formuliert, also als Medikament, das Plasmazellen tötet, einzusetzen. Da hoffen wir, dass wir dieses Jahr die Rekrutierung beenden können und dann erste Ergebnisse sehen werden. Es gibt Fallserien zu CD38, Therapie hinter Daratumumab. Und es gibt auch eine Studie zu dem CD19, dem Inebilizumab. Also der aufmerksame Zuhörer kennt all diese Therapien natürlich jetzt doch aus der NMOSD-Therapie. Letztlich wird auch diese Art von Therapien untersucht, was nicht so richtig untersucht wird, weil es auch keinen großen pathophysiologischen Sinn macht, sind halt die Komplementblocker, weil die Mehrheit dieser Erkrankungen wahrscheinlich keine große komplementvermittelte Zytotoxizität haben, weil sie oft IgG4-Antikörper vermittelt sind und wir da keine Komplementbindung haben.
Spannend. Ich darf noch vielleicht die letzte Frage stellen, die auch wichtig ist. Wie ist denn so, wenn man es überhaupt beantworten kann, die Prognose dieser Autoimmunenzephalitiden, wenn man alles richtig macht? Also kann man die Leute dann sozusagen wieder in die Gesundung führen?
Ja, ich glaube, die optimistische Antwort ist, wir können viele Autoimmunenzephalitiden gut behandeln. Die NMDA-Enzephalitis zum Beispiel in der Mehrheit der Fälle, in der absoluten Mehrheit der Fälle, mittlerweile sehr gut behandelbar. Diese ganz schweren chronischen Long-Coma-Fälle sind empirisch, aber auch absolut eher selten geworden. Das ist aber auch wieder zu unterscheiden zwischen der Art der Erkrankung. Wir haben immer noch einen relevanten Anteil der Patienten mit LG1-Enzephalitis, die, wenn nicht früh behandelt, anhaltend kognitive Störungen hat. Wir haben diese Gruppe der, die wir heute auch gar nicht adressiert hatten, der Aeglon-5-Enzephalitiden.
Ja, müssen wir nochmal eine eigene Sendung drüber machen.
Das ist auch ein spannendes Thema, aber wo wir eigentlich einen riesen Need haben, weil wenn wir einsetzen mit der Therapie, sind wir wahrscheinlich fast schon zu spät, auch wenn jetzt gerade eine Arbeit rauskommt, auch vom Generate-Netzwerk, Ilja Eisenberg, dass da Rituximab und auch Immunglobuline erstaunlich gut funktioniert. Nicht perfekt, aber erstaunlich gut. Das heißt, das ist auch wieder unterscheiden zwischen Varianten und eine ganz schlechte Prognose nach wie vor haben die paraneoplastischen Varianten, die trotz Tumortherapie immer noch sehr schwer zu behandeln sind. Die Io-Cerebellitis-Patienten beispielsweise ist immer wieder ein Albtraum. Schlechte Prognose. Leider, leider.
Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich könnte noch stundenlang weiterfragen. Also,
es gibt wahrscheinlich noch viele Themen, glaube ich, aber es hat Spaß gemacht.
Aber erstmal herzlichen Dank für dieses tolle Interview und die ganz wichtigen und wesentlichen Informationen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Thanks for having me, sagt man im Englischen. Ne? Vielen, vielen Dank.
Ja, und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen und dem Roche-Fachportal. Mein Name ist Matthias Meurer. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.